Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst. Bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Ich habe heute mal was Besonderes mit dir vor.
Okay.
Mach mal so ein bisschen, kreis mal mit deinen Schultern.
Meine Rückenhaltung genau. Ist doch immer, ist nicht so gut, ich weiß.
Ja, und jetzt streckst du mal deine Arme so nach vorne aus.
Okay.
Ja, eigentlich sollte man mal einen Videopodcast machen, damit die Leute so sehen können.
Augen offen oder zu?
Ja, mach vielleicht mal zu.
Okay.
Und wie fühlt es sich an? Wie zittrig sind deine Finger? Also sie waren jetzt gerade noch sehr ruhig tatsächlich, was mich jetzt auch ein bisschen wundert.
Ja, ich war angespannt, meine Rückenhaltung gerade zu halten. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, weiß ich nicht, Gymnastik, Yoga.
Na, ich dachte, wenn wir jetzt dann demnächst Nachhaltigkeitsberichte unterschreiben dürfen, dass du da schon ein bisschen Blutdruck bekommst.
Das kann sein. Aber das Zittern ist da ja nicht mehr so wichtig mit elektronischer Signatur. Da musst du ja nicht mehr so schön aussehen.
Schachmatt, ja, genau. Nee, ich glaube, eins der großen Themen, die aktuell diskutiert werden, neben der Pflicht zur Ausstellung und wann überhaupt das relevant ist und so weiter, ist, was bedeutet das für einen Abschlussprüfer?
Ja.
Also wird der WP wirklich den Nachhaltigkeitsbericht prüfen? Und zweitens, mit welchem Grad an Prüfungssicherheit würde er das tun müssen? Und ich glaube, der einzige Grund, warum Tobi jetzt hier nicht komplett nervös da sitzt, schwitzend, by the way, ich habe Tobi noch nie schwitzend gesehen, ich kenne niemanden, der noch ruhiger ist als er, ist das Thema begrenzte Prüfungssicherheit.
Das stimmt.
Und darauf wollen wir uns mal konzentrieren.
Stimmt.
Also es ist kein Freifahrtschein direkt ins Gefängnis, Tobi.
Ja.
Ne? Also geh direkt über los, das zählt hier nicht.
Dann kriegt man doch auch immer 400 Euro oder so, ich weiß nicht mehr. Egal, ja.
Ich glaube D-Mark, oder?
Zu den wahrscheinlich.
Nein, pass beiseite. Ja, und darum soll es sich jetzt heute drehen. Die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung als dritte Folge zum Thema Nachhaltigkeit, oder die wir gemacht haben. Jetzt mal wirklich aus WP-Sicht, was sind die Basics, was sind die Unterschiede und dann so ein bisschen, was ist so der allgemeine Prüfungsansatz,
ja, den wir verfolgen. Und ihr habt jetzt schon gemerkt, da waren ganz schön viele Wenn und Aber und was weiß ich was drin. Wir diskutieren natürlich jetzt den aktuellen Stand, wie es vorgesehen ist. Wir wissen, die nationale Gesetzgebung ist noch nicht final. Wir wissen, da kann sich nochmal viel ändern. Ja, Deutschland hat da auch Wahlrechte ausüben wollen, dass eben nur WPs erstmal prüfen dürfen. Wir werden sehen, wie die Diskussion da noch weitergeht. Aber wir gehen jetzt einfach mal in die Diskussion, so wie die EU-Richtlinie das vorsieht und wie Deutschland das im damaligen Umsetzungsentwurf und Regierungsentwurf vorgesehen hatte. Das wollen wir jetzt einfach mal diskutieren und zeigen dann auch so ein bisschen auf, wo vielleicht noch Spielräume sind und ja, was sich noch ergeben kann.
Vielleicht auch da noch ein kurzer Verweis. Jetzt tritt mir gleich Tobi gegen Schienbein. alles, was wir jetzt hier besprechen, kann man sich auch wunderbar in der Schulungsveranstaltung vom UFW anhören, tatsächlich.
Wieso dritte ich dir gegen Schienbein? Da war ich doch auch. Das war eine gute Veranstaltung.
Nee, war eine gute Veranstaltung. Nee, wirklich ist sehr wertvoll. Wegen Werbung, weil wir immer gesagt haben, wir wollen keine Werbung machen. Genau, nee, aber das ist wirklich eine gute Veranstaltung, waren wir auch. Wenn ihr dorthin geht, lernt ihr auch mich persönlich zumindest mal kennen. Zumindest mal in einem kurzen Slot. Fand aber wirklich, es war sehr hilfreich und sehr interessant. Ja. Zum Beispiel der Dr. Paul war ja, Professor Dr. Paul war ja einer der Vortragenden, der jetzt hier auch von Accountancy Europe irgendwie der Präsident jetzt gewählt wurde oder sowas. Und der hat dann auch so ein bisschen darüber berichtet. Das werden wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, was er damals gesagt hat. Ist definitiv wert, deswegen eine große Empfehlung von meiner Seite zumindest.
Genau, definitiv.
Genau, also wir haben kennengelernt, es wurde nicht umgesetzt in 24, es gab ja einen Regierungsentwurf. Der Regierungsentwurf wurde dann aber nicht finalisiert, das heißt, es ist jetzt gerade noch schwebend. Ich habe jetzt erst vor kurzem gehört, Österreich hat jetzt wohl auch einen ersten Gesetzestext veröffentlicht.
Ohne Regierung einfach?
Scheinbar. Und okay. Keine Ahnung, wie sie das denn umsetzen wollen, aber scheinbar auch ohne Regierung. Und so wird es in Deutschland jetzt auch passieren. Nach der Bundestagswahl Ende Februar wird das Thema sicherlich wieder heiß werden. Was haben wir gelernt in unserer Veranstaltung? Das fand ich auch ein sehr interessanter Fakt. Also gar nicht, ob wir es letztes Mal schon besprochen haben. Wenn dieser Regierungsentwurf nicht umgesetzt wurde, was jetzt der Fall ist, das war damals die Bedingung, also der wurde jetzt ja nicht umgesetzt. Das heißt, er muss nochmal komplett neu erstellt werden.
Der Prozess muss nochmal komplett neu durchlaufen werden. Ich meine, ja, ob der dann wirklich von Anfang an nochmal aufgesetzt wird, wir werden sehen. Aber es eröffnet nochmal natürlich Chancen für Diskussionen. Jetzt im Wahlkampf sowieso mit manchmal auch etwas viel Polemik und für bürokratische Hürden setzt sich da natürlich auch keiner ein in der Situation. Wir werden sehen, wenn die Wahl vorbei ist, wenn es eine Regierung gibt, in welche Richtung das dann weitergeht, wie schnell es umgesetzt wird. Aber da wird mit Sicherheit was kommen. Genau. Was heißt das jetzt nochmal? Wir fassen es nochmal zusammen. Dass es eben letztes Jahr nicht mehr umgesetzt wurde, bedeutet insbesondere für alle Unternehmen und Konzerne, die eigentlich schon im Jahr 20 oder für das Geschäftsjahr 24 verpflichtet gewesen wären, einen entsprechenden Bericht aufzustellen und prüfen zu lassen, dass es eben nicht zu dieser Verpflichtung kam. Das heißt, sie können zwar noch freiwillig den Bericht aufstellen und ihn auch prüfen lassen, zur Verpflichtung, zur gesetzlichen kam es aber eben nicht. Und für 25, das ist jetzt auch die spannende Frage, was heißt das eigentlich, wenn 25 jetzt schon begonnen hat? Da ist es aber so, solange das Geschäftsjahr noch läuft, ist wohl auch davon auszugehen, dass eine rückwirkende Verpflichtung für das laufende Geschäftsjahr möglich ist. Heißt, wenn die Regierung sich dann im Februar, März hoffentlich irgendwann dazu durchringt, entsprechende nationale Gesetze zu beschließen, dann wäre auch die Verpflichtung für das Geschäftsjahr 2025 noch möglich.
Super. Und jetzt gibt es gerade noch die aktuelle Diskussion, die jetzt immer mal wieder aufpoppt, die sogenannte Omnibus-Initiative. Stelle ich mir mal ganz witzig vor, wenn man sich überlegt, dass die EU-Kommission in so einem großen Omnibus durch die Gegend fährt und ihre eigenen Gesetze wieder einkassiert. Ist so die Idee dahinter, dass man die Gesetze verschlangt, ist sicherlich auch eine gute Überlegung, weil es dann doch sehr erschlagend ist, wenn man dran denkt, wir haben die CSRD, wir haben die EU-Taxonomie, wir haben die CS-Triple-D, die dann auch noch kommen wird. Wenn man da versucht, das ein bisschen zu verschlanken, zu vereinheitlichen und vielleicht zu konsolidieren, ist das sicherlich sehr gut, weil die Erfordernisse doch sehr hoch sind. Ich bin persönlich davon überzeugt, inhaltlich wird sich nicht viel ändern. Nee. Diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist ja schon ein starkes Instrumentarium, um entsprechend Adjustierungen vorzunehmen. Kann man jetzt mal so einfach so stehen lassen. Und gibt auch viele Freiräume. Und die sollten dann natürlich auch genutzt werden. Ja, es sollte wirklich nur die wesentlichen Themen besprochen werden. Wir sehen jetzt auch immer mal wieder die ersten doppelten Wesentlichkeitsanalysen, die entweder gar keine Themen haben, das kann natürlich auch nicht sein, bis hin, wir haben alle Themen, die sind für uns höchst relevant. Das ist natürlich auch immer kritisch zu hinterfragen, weil es geht wirklich um diese wesentlichen Themen. Und diese Omnibus-Initiative, da heißt wohl, dass sich die Frau von der Leyen Ende Februar wohl dazu äußern wollen würde, wie das jetzt dann weiter vorangehen wird. Ja. Das ist auffälligerweise nach der Bundestagswahl in Deutschland. Also es bleibt spannend, ob die Frau von der Leyen dann wirklich da noch was groß dran dreht oder nicht. Vielleicht fällt ja ein Gesetz mehr oder weniger raus. Wir werden sehen. Aber das Kernprinzip, das wird bestehen bleiben. Es haben auch schon viele EU-Länder umgesetzt. Und man soll sich definitiv damit beschäftigen, gerade auch für unsere Hörer, die sich ja über das gesamte Spektrum, wie wir jetzt ja im Dezember kennengelernt haben, unsere Analyse über unsere Hörerschaft, auch eine sehr empfehlenswerte Folge tatsächlich, sehr witzig und unterhaltsam, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil vom Berufseinsteiger bis hin zum erfahrenen WP, es sind komplett neue Betrachtungsweisen. Ja. Es ist sehr viel, man muss sich regelmäßig, kontinuierlich damit beschäftigen, um da Schritt für Schritt einen Durchblick zu bekommen.
Genau. Und unabhängig von der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wir werden uns gleich über begrenzte und hinreichende Sicherheit unterhalten. Das ist auch ein Thema, das man auf andere Prüfungsbereiche abstrahieren kann und sicherlich ein interessantes Thema, das man mal durchdenken kann.
Ja. Stichwort prüferische Durchsicht im Rahmen eines Konzernabschlussprüfung ist es ganz typisch.
Ja. Gut, jetzt gehen wir mal noch ganz kurz auf die Prüfungsstandards ein, die es eigentlich so gibt in der Welt. Da wollen wir gar nicht so tief reingehen, aber man kann ganz klar sagen, es gibt aktuell noch keinen verpflichtenden Prüfungsstandard zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der CSRD, weil die EU letztendlich da noch keinen Prüfungsstandard entwickelt und endorsed hat. Es gibt aber natürlich schon Prüfungen, die durchgeführt werden, seien es freiwillige Prüfungen oder andere Nachhaltigkeitsinformationen, die geprüft werden. Und da ist ganz typisch, dass bisher der ISAE 3000 Revised angewendet wird. Der bietet einen sehr großen Rahmen und ist einfach so ein bisschen der Notanker, an dem man sich festhalten kann, wenn man ja insbesondere nicht finanzielle Informationen prüfen möchte und da irgendwie ein Vorgehen entwickeln muss. Dazu ist in der letzten Zeit auch der ISA 5000 veröffentlicht worden vom IASB, viele Abkürzungen, der so ein bisschen wahrscheinlich als Favorit gehandelt wird, dass das vielleicht der Prüfungsstandard werden könnte. Auch da steckt am Ende wahrscheinlich viel Politik dahinter, ob sich die EU vielleicht noch mal ein Projekt aufhalten will und vielleicht doch noch einen eigenen Prüfungsstandard entwickeln will, wer weiß. Aber der ISA 5000 ist sicherlich entwickelt worden, um vielleicht der Prüfungsstandard zu werden, mit dem dann die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der CSRD geprüft werden kann.
Es bleibt auch abzuwarten und es ist auch sicherlich spannend zu schauen, die Unternehmen, die jetzt trotzdem diesen ESS-Bericht veröffentlichen werden, also kapitalmarktorientierte Unternehmen, welchen Prüfungsstandard, wenn sie geprüft werden, welchen Prüfungsstandard der jeweilige Prüfer angewendet hat. Ob die schon auf den ISSA 5000 springen oder ob die noch den 3000er nehmen.
Ja.
Ich vermute, sie nehmen den 3000er.
Ich glaube auch.
Ja, weil das, der kam jetzt auch erst kürzlich raus und das ist auch nicht so ganz klar. Also, und was wir auch gelernt haben, ist ja, dass der ISSA 5000 aus dem 3000 entwickelt wurde, angepasst auf die Spezifika einer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber das Kernprinzip ist wohl der 3000er, der darunter liegt. Genau.
Und auch da wird man nachher sehen, wir gehen mal so ein bisschen durch nachher, was man da an Prüfungshandlungen für eine gewisse Prüfungssicherheit auch erwarten kann. Der ist natürlich sehr breit geschrieben, ja, um da einfach auch alle Fälle so ein bisschen abdecken zu können, was man tun kann.
Und auch hier die Verlinkung zur Prüfung der Finanzberichterstattung. Mhm. Auch hier gilt der risikoorientierte Prüfungsansatz.
Ja.
Der hat einen anderen Prüfungsstandard, aber im Kern ist es alles ein risikoorientierter Prüfungsansatz. Das heißt, wir identifizieren Risiken und wir adressieren diese Risiken bei einer hinreichenden Prüfungssicherheit.
Ja.
So, und darum geht es immer wieder. Und das ändert sich dann auch nicht, obwohl jetzt eine andere Nummer draufsteht. Das hat dann halt einen anderen Scope und da werden ein bisschen Adjustierungen vorgenommen und so weiter. Das ist alles keine Frage. Aber der Kern vom Kern ist immer der Risikoprüfungsansatz.
Genau. Dann schauen wir uns nochmal an, wie das aktuell eigentlich mit der Prüfung vorgesehen ist. Und vor allem, du hast es vorher gesagt, wir können alle noch ein bisschen ruhiger schlafen als Prüfer, weil wir eben nicht die bekannte hinreichende Sicherheit am Anfang erreichen müssen, wenn wir prüfen, sondern es ist aktuell so vorgesehen, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung in den ersten Jahren mit sogenannter begrenzter Sicherheit zu prüfen ist. Da kann man sich jetzt überlegen, was ist das eigentlich? Man kann dann auch schon ein bisschen mitdenken, dass aktuell vorgesehen ist, dass ab dem Jahr 2028 voraussichtlich dann auch eine hinreichende Sicherheit erreicht werden soll. Auch das ist noch sehr weit in der Zukunft. Wir werden auch sehen, wie sich das entwickelt und was sich da dann tut. So, was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich zwischen einer begrenzten Sicherheit und einer hinreichenden Sicherheit? Wir müssen uns vorstellen, dass es bei den Prüfungssicherheiten, die wir im Rahmen einer Prüfung erreichen können, einfach eine weite Bandbreite gibt. Die lässt sich einmal unterscheiden von sozusagen gar keiner oder kaum einer Prüfungssicherheit, bis das Höchste, was wir so kennen, ist die hinreichende Sicherheit. Und dazwischen liegt dann irgendwo die begrenzte Sicherheit. Bei der hinreichenden Sicherheit gibt es ganz viele Modelle, die immer so ein bisschen von den berühmten 95% sprechen, ob ihm das jetzt weiterhilft oder nicht. Aber das verdeutlicht so ein bisschen, auch eine hinreichende Sicherheit ist natürlich keine absolute Sicherheit, die wir im Rahmen einer Prüfung erreichen. Mhm. Aber es muss schon sehr nah an einer vollständigen Sicherheit sein, aber eben darunter. Ja, es gibt eben keine volle Sicherheit, auch bei der Jahresabschlussprüfung, wo wir diese hinreichende Sicherheit erreichen. Noch schwammiger wird es wahrscheinlich bei der begrenzten Sicherheit. Weil die begrenzte Sicherheit wird immer so definiert, sie muss schon ein gewisses Level an Sicherheit geben. Da heißt es im Englischen immer clearly more than inconsequential, also deutlich mehr als quasi keine Prüfungssicherheit. Aber sie liegt eben auch unterhalb der hinreichenden Sicherheit. Und da müssen wir dann eben, wenn wir eine Prüfung durchführen mit begrenzter Sicherheit, irgendwie im Rahmen der Risikobetrachtung des jeweiligen Auftrags uns überlegen, wie viel Prüfungssicherheit wir jetzt erreichen müssen und was dafür notwendig ist, um diese zu erreichen.
Und diese begrenzte Prüfungssicherheit ist ein feststehender Begriff. Nichtsdestotrotz kann man durch die jeweiligen Handlungen, die man da durchführt, ob es sei es irgendwelche Walkthroughs oder irgendwelche Stichproben vielleicht in Einzelfällen, Besuche, kann man den Grad deutlich erhöhen oder deutlich verringern, je nachdem, wie man will. Also da gibt es höhere Restrisiken, die bestehen bleiben. Da bin ich eher ganz links, also da habe ich relativ wenig getan, bis hin zu sehr wenig Restrisiko. Tobi hat von den 95% gesprochen. Vielleicht sind es da nur 80%. Mhm. Ja, man würde es eh nie genau berechnen können, wie hoch jetzt seine Prüfungssicherheit ist. Aber auch das ist nicht hundertprozentig klar abgegrenzt. Das ist sehr schwimmend und es liegt dann halt schlussendlich mal wieder in der Gesamtbeurteilung und in der Eigenverantwortung des Abschlussprüfers, ob er sagt, das ist für ihn jetzt das Maß an begrenzter Sicherheit, die er sich vorgestellt hat, für den Zweck, den er benötigt, oder eben auch nicht.
Ja, auch da muss man sich natürlich immer überlegen, was für einen Auftrag habe ich vor mir, welches Unternehmen ist da auch wahrscheinlich das Unternehmen, das ich prüfe und wie hoch ist natürlich auch das öffentliche Interesse an diesem Unternehmen. Ja, jetzt wird ein DAX-Unternehmen wahrscheinlich auch mit höherer Sicherheit geprüft werden, als es vielleicht ein Familienunternehmen ist. Da muss dann auch der Prüfer einfach gewisse Risikobetrachtungen vornehmen und sich überlegen, was notwendig ist. Vielleicht will sogar das Unternehmen selber ja auch einfach mit höherer Sicherheit geprüft werden. Kann ja gerade auch sein, wenn es einen Aufsichtsrat gibt oder sowas, der dann zur Erfüllung seiner Pflichten eben vielleicht vom Prüfer auch einfach ja mehr erwartet, als vielleicht notwendig wäre.
Tobi, sollen wir mal so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spielchen machen, um mal die Kernunterschiede zwischen begrenzter und hinreichender Prüfungssicherheit.
Tischtennis fand ich früher in der Schule immer gut für die Pause, ja.
Also wir nehmen so ein kleines Thema rauspicken,
ja,
und ich übernehme die begrenzte Sicherheit.
Okay.
Und du übernimmst die hinreichende Prüfungssicherheit.
Sehr gut.
Worin die Unterschiede liegen.
So machen wir das.
Okay. Also jetzt beginnen wir mal damit, über das gesamte Verständnis über Prozesse, was da der Unterschied ist. Bei der begrenzten Prüfungssicherheit gilt die Befragung des Managements. Ganz generell auch hier in begrenzten Sicherheit. Befragung des Managements ist eigentlich Kernthema bei einer begrenzten Prüfungssicherheit. So, und darum geht es halt insbesondere, ein allgemeines Verständnis der Berichterstattungsprozesse zu gewinnen. Ja, also sehr übergeordnet, man sieht nicht wirklich detailliert, sondern es geht wirklich um diesen Berichterstattungsprozess und allein um eine Befragung.
Ja.
Tobi, was machst du?
Bei der hinreichenden Sicherheit müssen wir ein bisschen mehr tun. Das kennen wir wahrscheinlich, wenn wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung eben die Prozesse des Unternehmens aufnehmen. Hier müssen wir ganz klar ein Verständnis über die Prozesse gewinnen. Wir müssen ein Verständnis über das Unternehmen an sich gewinnen und natürlich insbesondere auch über das interne Kontrollsystem. Da kennt man den berühmten Würfel auch mit den verschiedenen Ebenen des internen Kontrollsystems, mit denen man sich beschäftigen muss. Man muss sich überlegen, wie ist denn das Kontrollumfeld? Welche Kontrollprozesse, Überwachungsprozesse sind implementiert, wie ist auch das ethische Umfeld im Unternehmen aufgebaut und welche Kontrollaktivitäten ganz konkret sind eigentlich implementiert, und muss dann immer jeweils ein Verständnis darüber gewinnen, aber auch beurteilen, ob diese Prozesse und internen Kontrollen angemessen sind für die Größe und Komplexität des jeweiligen Unternehmens. Und aus diesem Verständnis muss ich dann eben auch den Prüfungsansatz entwickeln, muss mir also überlegen, welche Reaktionen lege ich denn fest auf identifizierte Risiken und kann mir dann auch noch überlegen, ob ich die Wirksamkeit der Kontrollen in der sogenannten Funktionsprüfung vornehmen möchte. Also, wir brauchen ein viel, viel tieferes Verständnis und eine reine Befragung des Managements wird es meistens nicht genügen. Insbesondere, weil wir auch den Walkthrough durchführen müssen.
Sehr gut. Okay, dann Thema IT. Also ich mit meiner begrenzten Prüfungssicherheit, wenn ich sehr ruhig schlafen kann, würde befragen, wie es aussieht, mit welchem IT-System arbeitet das Unternehmen und würde mir überlegen, wie zuverlässig sind die Informationen, die aus dem IT-System rauskommen. Stichwort IPI, ja, ohne jetzt aber detailliert reinzugehen, sondern ich würde mir halt einfach überlegen, wenn ich einen Excel-Export habe aus dem System, ist der überhaupt richtig, ja, oder steht da jetzt nur irgendwas auf Chinesisch drauf? Und dabei würde ich es dann aber auch belassen. Sondern mehr würde ich darüber nicht tun, Tobi.
Ja, bei der hinreichenden Sicherheit müssen wir leider wieder ein bisschen mehr arbeiten, abends ein bisschen länger sitzen. Wir müssen uns nämlich auch ein Verständnis über die jeweiligen IT-Prozesse müssen wir erlangen, im Rahmen unserer Prozessaufnahmen vor allem, müssen uns jeweils überlegen, welche IT-Anwendungen und welche IT-Umgebung ist im Unternehmen denn im Einsatz und welche Schnittstellen bestehen eigentlich auch zwischen den IT-Anwendungen und welche Risiken resultieren daraus. Außerdem muss ich mich damit beschäftigen, welche generellen IT-Kontrollen es in einem Unternehmen gibt und im Rahmen der Aufnahme der internen Kontrollen auch jeweils identifizieren, ob es IT-abhängige manuelle Kontrollen oder IT-Kontrollen gibt, die eben ja vollständig IT-basiert ablaufen. Und dann kann ich mir auch wieder hier im Rahmen meines Prüfungsansatzes überlegen, ob ich Kontrollen testen möchte und kann dann eben Test of Controls, Kontrolltesting vornehmen, um darüber dann vielleicht auch schon eine gewisse Prüfungssicherheit zu gewinnen. Außerdem kann ich mich natürlich auch beschäftigen mit dem Manage Change und Manage Access, also Zugriffsberechtigungen in den IT-Systemen und Änderungsprotokollierung und Änderungsprozessen, wenn sich etwas an IT-Anwendungen und am Umfeld ändert.
Sehr schön. Gehen wir auf die substanziellen Prüfungshandlungen ein. Kurzer Summary jetzt, wenn wir gleich durch die Themen durch sind, gehen wir nochmal detailliert auf die Prüfungshandlung ein, weil ich glaube, das ist genau das, was für unsere Zielgruppe dann entscheidend ist.
Ja.
Was die Prüfungshandlung angeht, ich mit meiner begrenzten Prüfungssicherheit.
Ich weiß schon, warum du das so festgelegt hast.
Würde mich nur auf einzelne substanzielle Prüfungshandlungen konzentrieren. Ja, insbesondere analytische Prüfungshandlungen. Dafür bieten sich insbesondere Zeitreihenanalysen an oder Weitere Prüfungshandlungen, die halt sinnvoll sind, Auffälligkeiten zu identifizieren. Und würde aus diesen analytischen Prüfungshandlungen dann einzelne Testings, also einzelne Stichproben ziehen. So. Aber jetzt nicht irgendwie konsequent und irgendwie systematisch und strukturiert, sondern ich schaue erstmal an, ist irgendwas sehr auffällig mit meinen Analysen und dann würde ich da selektiv reingehen. Tobi.
Genau. Ja, bei der hinreichenden Sicherheit müssen wir überraschenderweise wieder ein bisschen mehr tun. Wir müssen uns bei den substanziellen Prüfungshandlungen nämlich überlegen, ja, ob wir einen sogenannten Test of Detail vornehmen müssen. Also wir müssen Stichprobenprüfungen durchführen, müssen uns überlegen, in welchem Umfang und in welcher Art wir diese Stichproben auswählen, müssen entsprechende Prüfungsnachweise einholen und müssen am Ende natürlich auch beurteilen, ob diese Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind. Außerdem ganz typisch ist, dass wir Bestätigungen von Dritten einholen, seien es Bankbestätigungen, Debitoren oder Kreditoren, Saalenbestätigung, Rechtsanwaltbestätigung und so weiter.
Sehr schön. Sprechen wir noch über Schätzungen. Ja. Ich denke, eins der größten Änderungen im Vergleich PS zu den ISA mit dem ISA 45. Ja, nächste noch? Okay.
Ja.
Wie gehe ich von meiner begrenzten Prüfungssicherheit? Ich gucke mir halt einfach an, sind die Schätzungen angemessen und sind sie konsistent? So, also sehr oberflächlich. Tobi?
Ja, jetzt haben wir wieder einen Prozess, den wir uns angucken müssen. Wir müssen uns nämlich einmal deutlich umfangreicher damit beschäftigen, wie werden die Schätzungen denn vorgenommen, ja, seien es Rückstellungsschätzungen oder andere Schätzungen, die im Rahmen der Bilanzierung oder in der Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auftreten. Wir müssen uns überlegen, woher denn die zugrunde liegenden Daten kommen, ob die angemessen und verlässlich sind, ob die von irgendjemandem beeinflusst werden können, ob es insbesondere auch zugehörige Kontrollen gibt, die wir vielleicht sogar testen können, zumindest aufnehmen können. Müssen uns beurteilen, ob die Kompetenz und Fähigkeit des jeweiligen Schätzenden denn auch ausreichend ist und müssen dann beurteilen und vor allem auch nachrechnen, ob die Schätzung richtig durchgeführt wurde.
Sehr schön. Und den letzten Punkt machen wir relativ schnell. Informationen von Dritten, also
ja,
beispielsweise Aktuare und so weiter, würde ich befragen. Ich würde mir die Qualität der Daten der Dritten nochmal anschauen und den Prozess dahinter versuchen zu verstehen. Also nicht nur versuchen, sondern ich muss ihn verstehen. Und das war es aber auch. Aber auch hier wieder sehr oberflächlich. Tobi? Mhm.
Ja, ich muss schauen, ob die Zuverlässigkeit der Informationen von Dritten einschließlich der internen Kontrollen dann eben angemessen sind. Eventuell brauche ich entsprechende Berichte und Prüfungsberichte, um das nachweisen zu können. Also auch hier gehen wir dann deutlich tiefer in die Zuverlässigkeit rein.
Sehr schön.
Gut.
Gleiches Spiel für Prüfungshandlung.
Prüfungshandlung, ja. Machen wir auch weiter so.
Also ich würde auch sagen, wir bleiben dabei.
Wir bleiben dabei. Ich finde es fair.
Ich finde es auch fair. Vor allem, stell dir mal vor, wir würden wechseln, Tobi. Ja,
ich kenne das mit der begrenzten Sicherheit gar nicht aus.
Ja, also. Und ja, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber stell dir mal vor, als Zuhörer, das würde ich ja komplett irritieren.
Ja, die Stimmen sind so unterschiedlich und dann, ja.
Das ist nicht gut, ja. Finde ich gut, Tobi. Also, fange wieder an.
Ja.
Ist das gut? Mit meiner begrenzten Prüfungssicherheit.
Also, lass mich raten, du musst befragen.
Um die Prüfungshandlung. Kann sein.
Oh, okay.
Ja. Es ist sogar sehr wahrscheinlich. Also die Schwerpunkte von meinen Prüfungshandlungen sind Fokus auf Interviews und analytische Prüfungshandlungen. Mich für keine kontrollbasierte Prüfungsstrategie durch. Dann habe ich eigentlich schon zu viel getan.
Ja. Bei uns in der hinreichenden Sicherheitswelt.
Du musst mehr machen.
Muss ich mehr machen. Ich muss mir einen viel stärkeren Fokus nämlich auf das interne Kontrollsystem setzen. Ich brauche auf jeden Fall auch Nachweise aus externen Quellen, also eine reine Befragung oder irgendwelche internen Prüfungsnachweise sind meistens nicht ausreichend. Und ich muss eben allgemein identifizieren, ob es eben Kontrollen gibt und ob ich diese gegebenenfalls sogar testen muss.
Sehr schön. Beim Umfang der Prüfungshandlung ist es logisch, dass ich natürlich weniger mache, geringerer Umfang der Prüfungshandlung habe und eine geringere Anzahl von Stichproben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Prüfungsauftrag hätte mit einer begrenzten Prüfungssicherheit und ich nehme die gleichen, keine Ahnung, Schwellenwerte, um meine Stichproben quantitativ zu ermitteln und ja, irgendwie meine analytischen Prüfungshandlungen klopft das alles durch, dann habe ich definitiv zu viel getan. Also da muss man sich ein bisschen frei machen von. Ja, da muss man sich überlegen, wie gehe ich damit um? Und das heißt immer wenig, weil es nur eine begrenzte Prüfungssicherheit.
Ja. Tobi. Ja, wir müssen leider umfassendere Stichproben auswählen und auch umfassendere Prüfungshandlungen auswählen, durchführen. Heißt natürlich, dass wir uns irgendwie auch eine Systematik dahinter überlegen müssen und wahrscheinlich, desto risikobehafteter eine Position oder eine Information ist, dass wir dann auch entsprechend mehr Prüfungshandlungen deutlich mehr durchführen müssen. Sei es durch statistische Verfahren, dass wir den Umfang uns bestimmen oder eben risikobasiert. Aber wir werden auf jeden Fall deutlich mehr machen müssen und deutlich umfangreichere Prüfungshandlungen durchführen müssen, als bei der begrenzten Sicherheit.
Sehr schön. Und jetzt kommt ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich da aus meiner eigenen Historie weiß, dass es da immer wieder zu Schwierigkeiten im Verständnis kommt und dann tatsächlich auch in der Anwendung, und zwar analytische Prüfungshandlungen. Und da gibt es im Kern zwei, ich glaube, wir haben es auch schon mal besprochen, es gibt einfache analytische Prüfungshandlungen, es gibt sogenannte substanzielle analytische Prüfungshandlungen. Mhm. Ich verrate jetzt mal nicht, wer jetzt gleich welche vorstellt, das dürft ihr dann selber raten. Also bei mir, bei der begrenzten Prüfungssicherheit, bilde ich mir eine einfache Erwartungshaltung, das heißt, ich gehe davon aus, die Umsätze steigen, Punkt, ja. Von Richtung und Trend, Beziehungen und Verhältnissen, aber in einer sehr einfachen, oberflächlichen Art und schauen wir das dann an. So.
Und dann kommst du vielleicht auch zu einem Ergebnis, ja. Genau.
Stimmt.
Bei der hinreichenden Sicherheit müssen wir uns auch eine Erwartungshaltung bilden, da sind wir uns ähnlich. Die muss aber deutlich präziser sein. Ja, wir müssen die nämlich irgendwie auswerten können am Ende und wir müssen uns neben der Erwartungshaltung auch eine gewisse Range oder einen Wert überlegen, ab wann eine Erwartungshaltung eben nicht mehr zutrifft, ja, und ab wann die Erwartungshaltung damit nicht erfüllt ist. Das müssen wir irgendwie am besten in Euro und Zahlen, aber irgendwie bemessen können. Ja, deswegen muss die Erwartungshaltung erstens präzise genug sein, um wesentliche Falschaussagen erkennen zu können. Und wir müssen auch ganz klar sagen können, wann wir eigentlich zu einer wesentlichen Falschaussage gekommen sind, um dann weitere Prüfungshandlungen durchführen zu können.
Und jetzt kommen die Profis.
Mhm.
Die bilden die Erwartungshaltung, nachdem sie die Analyse gemacht haben?
Ah, nein, das macht
doch keinen. Und sagen, ja, trifft meine Erwartungshaltung. So. Und ich möchte es auflösen tatsächlich. Also ja. Tobi hat die substanziellen analytischen Prüfungshandlungen. Also wirklich die Prüfungssicherheit geben.
Ja.
Und ich hatte die einfachen analytischen Prüfungshandlungen, die hatten übergeordnete Struktur geben und Auffälligkeiten identifizieren. Das reicht aber nicht aus, um da wirklich auch substanzielle Prüfungshandlungen in Form von Stichproben wegzulassen.
Ja.
Ja, das ist wichtig, das ist der Unterschied. Kannst du so ein bisschen damit erklären, man macht einmal im Jahr eigentlich so ein OAR, so einen übergeordneten analytischen Vergleich zum Vorjahr. Das ist auch eine einfache analytische Beurteilung, um Auffälligkeiten zu identifizieren. Zum Beispiel, Materialaufwand ist gestiegen. Wenn ich den jetzt testen will mit substanziellen analytischen Prüfungszahlen, muss ich mir halt überlegen, wie hoch ist meine Materialaufwandsquote über die Monate hinweg? Was ist mein akzeptierbarer Korridor, in dem es schwanken darf? So, und dann geht's los.
Ja, ist natürlich deutlich mehr Aufwand. Man braucht ein deutlich besseres Verständnis, das man sich ja aber weiter vorne verschafft hat über das Geschäftsmodell. Ja, man muss natürlich auch viel tiefer mit dem Mandanten in Austausch gehen und sich Erklärungen und Nachweise einholen.
Ja, ist übrigens gar nicht so einfach. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, als ich meine ersten Personalaufwandsplausibilisierungen vorgenommen habe, substanzielle analytische Prüfungshandlungen, und ich gesagt habe, naja, also Quote Sozialabgaben 20%, ja, und dann berechnet man das mal von so einem Unternehmen auf Monatsbasis, kann ich jetzt schon sagen, das geht hinten und vorne nicht auf. Ja? Also so einfach kann man das ja nicht machen.
Da braucht man einen ganz schön hohen Erwartungskorridor manchmal.
Ja, da brauchst du einen verdammt hohen Erwartungskorridor und das verringert dann wieder deine Prüfungssicherheit daraus. Oder du brauchst ein verdammt gutes Verständnis über Gehaltsabrechnung, also Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Tantieme und so weiter. Wann geht jemand über die Beitragsbemessungsgrenze raus? Kriegst du das irgendwie rausgeführt? Also da gibt es wirklich tausende Faktoren, die man damit berücksichtigen muss, um dann wirklich eine wirklich gute Aussage treffen zu können. Aber wenn ich die berücksichtigt habe, dann habe ich echt eine sensationelle Prüfungshandlung.
Das stimmt.
Und die ist besser als jede 50 Stichprobenziehung, die man sich vorstellen
kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Okay, so Tobi. Wie gehst du um, oder wie gehe ich um?
Fang du mal an.
Ja, ja. Genau. Wie gehe ich jetzt mit meiner begrenzten Prüfungssicherheit um, wenn ich signifikante Schwankungen habe? Also zum Beispiel, meine Sozialabgabenquote sind halt nicht 20%, sondern 25%.
Ja.
So, weißt du, was ich mache?
Nichts?
Befragen.
Ach, befragen?
Ja. Ich frage nach. Also sag, guck mal hier, auffällig, warum? Und dann wird mir der Mandant das beantworten. Oder auch nicht, je nachdem. Und dann überlege ich mir, ob das plausibel ist. Und wenn ich der Meinung bin, das ist plausibel, dann bin ich fertig.
Ja. Okay. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, was wir tun müssen, wenn wir zu Schwankungen kommen. Wir müssen eben zusätzliche qualitative Erklärungen und Antworten des Mandanten einholen. Die dürfen aber nicht so ausreichen, sondern wir müssen weitere ausreichende und geeignete Nachweise einholen, um diese Schwankungen erklären zu können. Ja. Und wenn unsere Erwartungshaltung eben nicht zugetroffen hat, dürfen wir die nicht einfach anpassen, sondern wir müssen so lange weiterprüfen, bis wir wissen, warum die Erwartungshaltung nicht eingetroffen ist. Und so lange müssen wir weiterprüfen.
Schön. So, und jetzt noch, um die Analytics wirklich abzuschließen, aggregierte Daten, ja oder nein?
Mhm.
Ich, ja. Also ist überhaupt kein Problem. Jahres-, Quartals-, Halbjahresscheiben.
Mhm.
Und du, Tobi?
Nein wäre jetzt ein bisschen zu hart, aber wir müssen natürlich auch wieder tiefer reingehen. Ich meine, kommt jetzt immer drauf an, wenn wir beim Personalaufwand Beispiel bleiben, werden Monatsdaten das Richtige sein. Theoretisch wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Analysen geben, wo man vielleicht auf Tagesbasis gehen muss oder auf, manchmal kann trotzdem eine Quartalsbetrachtung die richtige sein. Aber man muss sich einfach in jeder Prüfungshandlung genau überlegen, was ist die geeignete Basis, um mal eine Datenanalyse durchführen zu können.
Ja, genau. Und selbst wenn ich jetzt eine begrenzte Prüfungssicherheit habe und ich habe ein geeignetes Tool, zum Beispiel unsere Audit-Neo-Software, die wir einsetzen, und ich habe da Trends und kann da auch monatlich reinschauen, ist es kein Fehler.
Ja.
Aber rein prüfungsmethodisch müsste man sich sogar überlegen, ob man dann schon zu viel getan hat. Man kann ja auch in der Beurteilung dann einfach schneller durchgehen.
Genau. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich meine, wir haben uns jetzt ein bisschen witzig gemacht über die begrenzte Sicherheit und den Umfang. Es soll nur heißen, wenn ihr was mit begrenzter Prüfungssicherheit auch prüft, bedenkt, dass ihr weniger zu tun habt. Ja, das muss man einfach auch mitdenken.
Ja.
Hat ja auch was mit der Auftragsplanung zu tun. Aber trotzdem, natürlich müsst ihr eine gewisse Sicherheit erreichen. Also nehmt die Prüfungshandlung natürlich trotzdem ernst oder die Untersuchungshandlung, um am Ende dann zu einem guten Urteil zu kommen. Aber ja, habt auch immer im Hinterkopf, es ist keine hinreichende Sicherheit.
Nun, ich würde behaupten, wenn ich mich mit Kollegen austausche zu diesem Thema, jeder macht zu viel.
Ja.
Ja, weil es einfach im Naturell des WPs ist. Man nimmt dann halt doch irgendwie nochmal 3 Stichproben mehr oder man macht doch nochmal da was oder geht doch mal tiefer in die Prozesse rein. Das ist auch alles okay. Das ist auch nicht zu verteufeln. Das hat der Tobi richtig gesagt. Man muss einfach den Gesamtblick drauf haben. Mhm. Ja, und dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis.
Gut. Jetzt machen wir das nochmal am Beispiel der begrenzten Sicherheit noch ein bisschen konkreter für die Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Mhm.
Also wie würde ich jetzt im Speziellen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die Berichterstattung, die daraus resultiert, vorgehen, um mir dann zu überlegen, was ich mir anschaue und wo ich eben ein bisschen weniger oder sogar gar nichts machen kann. Und da fangen wir jetzt mal an mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse des Mandanten. Die ist natürlich unsere Ausgangsbasis, mit der wir anfangen können zu prüfen. Die muss der Mandant also in dem Moment schon erstellt haben und muss sich selbst seine Wesentlichkeitsanalysen oder seine Wesentlichkeitsgedanken gemacht haben und ist dann zu einem Berichtsumfang gekommen, den wir uns eben anschauen können. Ja, und jetzt kommen wir, vielleicht ein bisschen verwirrend, weil der Mandant sich schon Wesentlichkeitsüberlegungen gemacht hat, wir im Rahmen unserer Prüfung trotzdem hin und überlegen uns, welche der Angaben, die darin enthalten sind und der Themen, sind für uns eigentlich wesentlich und welche nicht und wie müssen wir dann weiter vorgehen. Wenn wir jetzt schon identifiziert haben, dass es keine wesentlichen Themen sind, über die Bericht erstattet wird, dann müssen wir darüber, bin ich noch richtig?
Ja.
Muss kurz überlegen, ich bin schon noch richtig. Dann müssen wir da auch nichts weiter machen. Wir müssen einfach nur gucken, sind die Angaben richtig gemacht worden? Sind sie vollständig gemacht worden? Das ist eine Anhangscheckliste, letztendlich eine Disclosure-Checklist, die wir ausfüllen müssen.
Genau. So.
Ja, alles gut.
Ja, okay.
Jetzt habe ich auch ein Urs aus dem Konzept gebracht.
Jetzt hast du mich wirklich gerade rausgebracht.
Erst mich selbst und dann Urs.
Ja. So, und jetzt gehen wir mal den anderen Part rein. Wir stellen fest, okay, ist es wesentlich? Ja, dann schaue ich mir an, welche ESRS sind denn relevant? Also welche Topics, welche Subtopics bzw. welche Sub-Subtopics wurden identifiziert? Dann überlege ich mir, welche Disclosure Requirements gibt es dazu? Und daraus dann wieder abgeleitet, welche Data Points gibt es daraus? Also es ist immer die gleiche Kette. Mhm. Ja, ich habe ein relevantes Thema. Ich gucke mir an, was muss ich dazu angeben? Welche Datenpunkte muss ich angeben? Und dann muss ich mir als WP, und jetzt kommt der entscheidende Schritt, überlegen, welche von diesen Informationen, also sowohl Disclosure Requirements als auch Datenpunkte, sind tatsächlich für mich wesentlich in der Berichterstattung, also für den Abschlussadressaten hier in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. So, und wenn ich jetzt der Meinung bin, das ist entscheidungserheblich, dann bin ich in dem Schritt drin, ja, dann muss ich es auch prüfen.
Ja.
So, wenn ich sage, es ist nicht entscheidungserheblich, aber es besteht die Gefahr des Greenwashings, also Fraud, ja, dann muss ich es auch prüfen. So, und da muss ich mir noch überlegen, gibt es dann ein erhöhtes inhärentes Risiko? Ja, also irgendwie
bedeutsame Risiken, so wie wir das vielleicht auch kennen einfach, ja.
Zum Beispiel, genau. Dann muss ich es auch prüfen. Wenn ich aber zu allen drei Nein sage, dann kann ich auch sagen, dann ist er für mich nicht signifikant, dieses Disclosure Requirement oder das Data Point. Und dann gehe ich über, wie was der Tobi gesagt hat, an meine Checkliste, ich gucke, ob es da ist und fertig aus. Mehr mache ich nicht. So, und für alle die ich mit Ja beantwortet habe, da muss ich mir natürlich jetzt überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Ja. Und das kennen wir dann tatsächlich auch schon. Und zwar müssen wir jetzt auf Assertion-Ebene, also Prüfungszielebene, für dieses Reporting-Item, nenne ich es einfach mal, Beurteilung vornehmen.
Genau. Ja, und wenn wir diese Beurteilung dann vorgenommen haben, kommen wir irgendwie zum Ergebnis, ist ein höheres inhärentes Risiko, das daraus resultiert, oder niedrigeres oder mittlere. Ja. Und abhängig von dieser Risikobeurteilung müssen wir dann den Umfang der weiteren durchzuführenden Prüfungshandlungen uns überlegen, müssen auf jeden Fall natürlich, wie wir es vorhin beschrieben haben, ein gewisses Prozessverständnis erlangen, nicht so umfangreich wie bei der hinreichenden Sicherheit, müssen analytische Prüfungshandlungen durchführen und insbesondere bei den höheren identifizierten und beurteilten Risiken müssen wir dann wahrscheinlich auch noch zusätzliche Prüfungshandlungen durchführen, um irgendwie das identifizierte Risiko zu adressieren.
Ja, und wenn ich jetzt ein niedriges inhärentes Risiko habe, dann reicht mir ein Prozessverständnis und analytische Prüfungshandlungen. Also dann kann ich mir diese zusätzlichen Prüfungshandlungen, also Einzelfallstichproben, kann ich mir dann schenken. Ist aber auch irgendwie logisch, passt auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, sehr selektiv und sehr zielgerichtet, einzelfallbezogen mal nachschauen, wenn es wirklich relevant ist. Und falls es nicht relevant ist, dann kann ich wirklich mit analytischen Prüfungshandlungen aufhören. Ist aber ganz witzig, weil man hat jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht, das wird sehr spannend werden. Mhm. Du musst ja keine Vorjahresangaben angeben. Übrigens auch nicht für die Taxonomieverordnung.
Stimmt.
Gab es jetzt Q&A von der Kommission, wo das auch drin stand. Ich glaube im Dezember oder so, kam die raus, im November. Aber wie willst du denn da analytisch prüfen, wenn du nur eine Wert hast?
Du musst ja eine andere Erwartungshaltung bilden. Kannst halt nicht sagen, Erwartungshaltung ist Vorjahr.
Ja, du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie, mein Scope sind 3000, ja. Scope 1 sind 3000 und ja, ich weiß, woher soll es dann kommen? Also das wird sehr, sehr spannend werden, wie man sich das überlegt. Genau, da ist es vielleicht auch geeignet, mit entsprechenden Tools zu arbeiten. Ja. Also wie wir es zum Beispiel jetzt machen hier bei uns ist, dass wir sehr viel auf Benchmarking gehen. Mhm. Also dass wir uns anschauen, was sind so die wesentlichen Topics aus der DWA für die jeweiligen Branchen? Was sind die jeweiligen relevanten Themen auch außerhalb dieser AR16-Liste? Ja, gibt es da vielleicht noch weiteres, zum Beispiel der VDMA hat Cyber Security immer gern mal genannt, bis hin zu Benchmarking auf Datenpunktebene, ja, um zu überlegen, okay, kann es sein, dass mein Mandant jetzt sagt, es sind 3000 oder müssten es doch eher 30.000 sein. Das ist natürlich immer alles sehr selektiv und das wird man auch immer wieder wegbegründen können, falls es nicht stimmt, logischerweise dieses Benchmarking. Benchmarking hat halt immer Unschärfen, logisch, aber man hat zumindest mal einen Anhaltspunkt, denn ich wüsste jetzt über meine ehemaligen Mandate nicht, welche Scope-Emissionen die haben. Ich habe auch kein Gefühl dafür, was das sein könnte. Also gar keins.
Ja. Ja.
Ich sage dann mal 5. Ich lasse mal die Einheit weg.
Und ich meine, genau. Aber Einheiten ist auch nochmal ein gutes Thema. Ich meine, was es neben dem Vorgehen über ein Benchmarking oder so auch kompliziert macht. Wir haben natürlich nicht nur Euro-Werte. Wir müssen uns für verschiedenste Informationskategorien einfach überlegen, wann ist eigentlich was bedeutsam, wann nicht. Wie können wir Risiken einschätzen? Wie können wir auch Wesentlichkeiten für verschiedene Informationskategorien heranziehen, um dann überhaupt zu beurteilen, ja, wo wir Prüfungshandlungen durchführen müssen und wo nicht. Ja. Das macht das Ganze natürlich nochmal komplexer. Kennen wir ein Stück weit aus der Prüfung des Lageberichts und des Anhangs. Aber es wird nicht reichen, ja, nur noch eine Euro-Wesentlichkeit sich irgendwie festzulegen und daran festzumachen, was man prüfen muss und wie tief. Man muss sich da ja in verschiedensten Währungen und Einheiten und auch vor allem qualitativen Angaben überlegen, wie man da ja Entscheidungserheblichkeit und Risiken bemessen kann.
Ja, also wirklich ganz tolle Zusammenfassung, Tobi. Bringen wir uns übrigens jetzt zum nächsten Thema. Nee, wirklich, ja, ganz toll, finde es toll. Nee, weil das ist wirklich wahrscheinlich das meist unterschätzte Thema an dem ganzen, an diesem Prüfungsaspekt, dass wir immer noch von Euro-Werten reden als WPs, weil wir das halt gewohnt sind. Aber das wird viel diffiziler werden.
Ja.
Und da muss man schon aufpassen, dass man, sagen wir mal, den richtigen Schwenk bekommt. Mhm. Auch in der Prüfungsdokumentation. Absolut. Weil man wird nicht mehr eine Wesentlichkeit haben, man wird zig Wesentlichkeiten haben für jeden Datenpunkt, mehr oder weniger. Mhm. Und dann wird man sich halt überlegen müssen, wie kann ich das dokumentieren, ohne dass ich jetzt 3 Wochen dran sitze, um nur die Wesentlichkeiten zu dokumentieren. Also da wird schon sehr spannend sein, wie die Branche damit umgeht. Das wird man dann sehen.
Definitiv.
Gut, mit Zusammenfassung kriege ich auch schon den Schwenk, Tobi.
Ja, ja, ich habe schon gedacht, da kommst du jetzt gleich drauf, als du Zusammenfassung gesagt hast.
Weil ich dachte, also ich, ja, doch, wollte ich eigentlich auch, aber dann wollte, ja noch mal, wollte ich nochmal loben. Nee, Spaß beiseite, Tobi. Eine Minute. Auf geht's.
Ich fange an. Ja, wir haben uns mit der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigt. Wir haben kennengelernt, dass der gesetzliche Stand aktuell in Deutschland noch unklar ist, da die entsprechende nationale Gesetzgebung im Jahr 2024 noch nicht umgesetzt wurde. Wir werden in 2025 sehen, wie weit es weitergeht. Prüfungsstandards gibt es diverse, unter anderem den ISA E3000 Revised, der aktuell angewendet wird häufig. Es gibt auch den ISA 5000, der jetzt ganz neu ist. Aber auch hier gibt es noch keine gesetzliche Grundlage, welcher Prüfungsstandard eigentlich zur Prüfung anzuwenden ist. Dann haben wir uns sehr ausführlich mit dem Unterschied begrenzte und hinreichende Sicherheit beschäftigt. Wir müssen die Nachhaltigkeitsberichterstattung in den ersten Jahren erstmal mit begrenzter Sicherheit prüfen. Irgendwann ist es dann auch vorgesehen, auf hinreichende Sicherheit zu gehen. Es gibt Unterschiede. Die begrenzte Sicherheit liegt dabei deutlich unter der hinreichenden Sicherheit, aber es ist einfach eine Bandbreite. Je nachdem, wie ich meine Risikobetrachtung vornehme, muss ich mir überlegen, wie viel Prüfungshandlung ich vornehmen muss, um die begrenzte Sicherheit zu erreichen und wie hoch die sein muss. Wir sind dann sehr detailliert unterschiedliche Prüfungshandlungen durchgegangen. Wir haben kennengelernt, dass oft die Befragung bei der begrenzten Sicherheit ein gutes Mittel ist. Analytische Prüfungshandlungen werden auch viel durchgeführt und ich muss mir grundsätzlich ein Prozessverständnis verschaffen. Dann haben wir noch kennengelernt, wie wir uns dem Prüfungsprozess nähern. Wir müssen uns also immer überlegen, was hat der Mandant in seiner doppelten Wesentlichkeitsanalyse identifiziert. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Angaben sind entscheidungserheblich, haben ein Fraud-Risiko in sich oder ein inhärentes Risiko, das wir durch Prüfungshandlungen dann entsprechend adressieren müssen.
Super, Tobi. Toll. Danke. Also, fand's eine super Folge. Vielen Dank dafür.
Ja, danke.
Hat Spaß gemacht. Jetzt mal überlegen, ob wir die nächste Folge nochmal zum Nachhaltigkeitsthema was machen.
Schauen wir mal, ob wir noch was finden.
Oder wieder
oder zurückschwenken. Mal klassisch wieder in die Jahresabschlussprüfung gehen.
Bleibt spannend.
Genau. Super. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.
Bis dann. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.